Vielen Dank. Das war gut. Ihr wart unsere Stimmen. Bevor wir mit der Predigt starten, sprechen wir im Christuszentrum immer gemeinsam etwas aus, weil wir glaubensvoll erwarten, was aus dem Wort Gottes uns gepredigt wird. Und das muss ich verknüpfen. Wenn du Gast bist, kannst du es dir angucken. Du bist aber auch herzlich eingeladen, es mitzusprechen. Der Text erscheint an der Wand, wie alle anderen Texte auch. So, lass uns entscheiden, glaubensvoll, ja, auf die Predigt vorbereitet zu sein. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. So bekenne ich kühn. Mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt. Ich werde nie mehr derselbe sein. Ich werde empfangen den unzerstörbaren, unfehlbaren, ewigen Samen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr derselbe sein, niemals, niemals, niemals derselbe sein, in Jesu Namen. Amen. Amen, das erwarten wir.
Juhu, Taufgottesdienst. Ihr seid so tapfer mit euren Masken, wisst ihr das eigentlich? So viele Wochen schon beim Einkaufen und jetzt auch in der Cash. Ich bin stolz auf euch. Ich weiß, wie toll sich das anfühlt, sie auszuziehen. Preis sei Gott. Welch ein Gottesdienst. Ich freue mich total auf heute. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, dass Sie gekommen sind, auch die Gäste, die heute hier sind. Herzlich willkommen auch von mir. Wundervoll. Ja, wir haben Grund zu feiern heute und bevor wir das so richtig hier noch auch praktisch tun, habe ich eine Predigt vorbereitet, die ich glaube, jedem von uns heute was zu sagen hat. Ich habe sie genannt, ordne deine Sterne neu. Den Satz habe ich mir geklaut aus einem Film, da schauen wir uns auch noch zwei kurze Ausschnitte an, das waren mal ein paar mehr, wir haben das alles ein bisschen zusammengekürzt, weil der Gottesdienst heute ja doch ein bisschen vielseitiger sein soll auch. Ja, ich sage auch herzlich willkommen an alle, die online dabei sind. Ich habe hier so mein iPhone mal hingelegt, so dass ich sehen kann, welche alles dazukommt. Wundervoll, ich freue mich. Danke, dass ihr auch was schreibt, die Grüße, die ihr ausrichtet. So, ich hoffe, ihr macht ein paar Fotos, Bildschirmfotos, die ihr Täuflinge, dass ihr das nachher auch sehen könnt. Wer euch alles gegrüßt hat, sind nämlich einige dabei. Großartig. Ja, und Daumen hoch, ne? Denkt ihr dran, wenn euch das hier gefällt. Ja, ich möchte euch erzählen von einem Jungen. Stellt ihn euch vor, oder wir haben ihn ja, glaube ich, auch zu sehen. Ist das Bild schon, das kommt gleich. Ein kleiner Junge hat langes, blond gelocktes Haar, aufgeweckte Augen. Er ist vielleicht 8 oder 9 Jahre alt und steht in schmutzigen, erbärmlichen Klamotten neben seinem Vater, einem aufrichtigen Mann von einfachem Stand. Er schaut den in die Stadt einziehenden, prunkvollen Rittern zu. Das Ganze spielt im England des Mittelalters. Und dieser alleinerziehende Meister Fetcher sagte seinem Sohn Folgendes. Ein Mann kann seine Sterne neu ordnen. Was meint er damit? Ritter aus Leidenschaft heißt übrigens der Film. Es ist die Szene, wo er diese Antwort bekommt. Das heißt, niemand muss bleiben, wie er ist. Wir sagen oft, Gott liebt dich so, wie du bist. Und das stimmt. Aber er liebt dich auch so sehr, dass er dich nicht so lässt, wie du bist. Das ist gute Nachricht, oder? Leute, die wir wirklich lieben, da sind wir bestrebt daran, dass sie sich entwickeln, dass sie sich entfalten, dass ihr Potenzial zu sehen ist, dass sie ihre Lebensberufung erreichen, dass sie was bewegen, was ihnen Freude macht, was Sinn und Ziel gibt. Was Meister Fetcher meinte, ist, ein Mann und auch eine Frau kann aus dem vorherbestimmten Weg ausbrechen, den die Gesellschaft oder den das Leben ihm vorgibt oder vorzugeben scheint. Eigentlich sagt er, du musst ganz fest glauben, dass du etwas ganz Besonderes bist, ganz gleich, was Leute dir sagen oder was du erlebst. Wir alle hatten Menschen in unserem Leben, die haben uns Dinge gesagt oder uns Dinge spüren lassen, die nicht in Ordnung waren. Manch einer kämpft Jahrzehnte mit einem Wort, das vielleicht der Vater gesagt hat oder eine wichtige Persönlichkeit im eigenen Leben. John Fetcher lässt seinen Sohn William wissen, dass es Chancen im Leben gibt, die man nutzen muss. Dieser Vater lebte, was er sagte. Und das kostete ihn so richtig was, weil er traf eine Entscheidung, die sicher die schwierigste seines ganzen Lebens gewesen ist. Er gab seinen einzigen Sohn, er war alleinerziehend, seine Frau ist wohl schon gestorben zu diesem Zeitpunkt, er gab ihn in die Ferne. Damals war Lehre was anderes als heute. Er wusste, dass er seinen Sohn Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht mehr sehen würde. Und so einen 8-9-jährigen Jungen zurückzulassen, das kann sich jeder Vater, jede Mutter vorstellen, was das heißt unter diesen Umständen. Man weiß nie, ob man sich überhaupt noch mal wieder sieht im Mittelalter. Wir wissen, Lebenserwartung war bei 30 Jahren etwa. Also da ist vieles nicht so wahrscheinlich wie heute. Auch wenn ihm hierbei schier das Herz brach, so wusste er doch, dass es seinem Jungen eine Chance geben musste. Eine Chance auf ein besseres Leben, als er es selbst hat. Und tatsächlich sollten mehr als 10 Jahre vergehen, ehe sich die beiden wieder begegnen. Er gab ihm einen ganz wichtigen Rat, und ich wiederhole ihn nochmal, einen Rat, der sein ganzes Leben prägen sollte. Geh und ordne deine Sterne neu und setze immer einen Schritt nach dem anderen, um ans Ziel zu kommen. Ein guter Rat, wie ich meine, ein guter Rat, den jeder Vater seinem Sohn geben sollte und seiner Tochter geben sollte, weil dieser Rat ist auch geistlich richtig, auch biblisch richtig und relevant. Nun, wir erleben oft das Gegenstück, auch bei jungen Leuten leider schon. Vielleicht, weil dieser Rat gefehlt hat, vielleicht, weil der Vater gefehlt hat oder jemand anderes, der diese Stellung hätte ausfüllen können, die Bestätigung zu geben. Wir haben oft Loser-Stellungen, Loser-Einstellungen in Leuten um uns herum. Leute, die betäubt und passiv durchs Leben gehen. Die Mehrheit aller Menschen in unserem Land, die gleichen diesem Bild und enden wie auch die Zeitgenossen im Mittelalter, indem sie in den gesellschaftlich vorgegebenen Wegen ihren Lebensgang beschließen. Wir sagen oft, ja, wir haben ja keine Stände, wie in Indien zum Beispiel, wisst diese Punkte und all das, da gibt's, du wirst da geboren und du stirbst in diesem Stand. Ja, haben wir nicht mehr, wir haben ja kein Mittelalter, da gab's noch Stände. Und doch haben wir die irgendwo. Ich denke oft, ach, Leute bleiben so hinter ihren Begabungen, in ihren Fähigkeiten zurück, weil sie einfach keinen Glauben haben, dass sie daraus können. Und darum ist es wichtig, dass es Leute gibt, die ihnen Mut machen und sagen, hey, riskier doch mal was. Was hast du denn zu verlieren, wenn es schief geht? Es gibt immer einen Plan B, vor allem in einem Land wie Deutschland. Hier hast du Plan B, C, D, E, F bis Z und wahrscheinlich noch weiter. Da fällt keiner ins Bodenlose, wenn er einen Fehler macht, richtig? Wir haben viele soziale Auffangmöglichkeiten, die immer wieder einen Neustart ermöglichen, wenn jemand das sehen kann. Wir leben oder erleben oft reaktive Lebensstile um uns herum. Wir haben Betäubungsrituale, ja, buchstäblich, ja, ritualisiert. Gerade in der Zeit jetzt Corona, was machen die Leute? Lernen die neue Fremdsprachen? Machen die ein Business auf? Schreiben sie ihr erstes Buch? Nein, sie schauen Netflix. Bis zum Abwinken. Eine Serie nach der anderen. Diese Anbieter kommen ja immer mehr aus dem Boden. 3 große gibt's schon, die alleine, jeder kann dich da 24 Stunden am Tag ohne Probleme beschäftigt halten. Und es ist immer noch spannendes Zeug übrig. YouTube. Wie viel Zeit verbringen wir heute da? Früher war es das Fernsehen, ist heute nicht mehr so Fernsehen. Heute sind es eben die anderen Anbieter, die man streamt, auch über den Fernseher zwar, aber doch ganz anders. YouTube ist einer davon. Handy und Co. halten uns beschäftigt, WhatsApp, immer Erreichbarkeit, Nachrichten senden, sofort gucken, oh, wer hat mir Likes gegeben auf meinem Facebook-Account, auf Instagram. Ja, macht Spaß, aber ist es wirklich das, wo ich am Ende meines Lebens sage, ja, das war mein Leben wert. Da habe ich Hunderte und Tausende von Lebensstunden rein investiert. Guck mal, wie cool mein Facebook-Account. Ich verrate dir was. Ich habe einige Leute begleitet bis zum Schluss. Das interessiert zum Schluss überhaupt keinen mehr. Auch die Titel, die du vielleicht erworben hast, interessieren dann nicht mehr. Alles, was dann interessiert, sind die Menschen, die dir wirklich was bedeuten. Das ist alles, wonach Menschen zum Schluss fragen. Kann der mich noch mal besuchen? Kann ich noch mich von ihm oder ihr verabschieden? Das ist, was dann zählt. Wo sind meine Kinder? Wo ist meine Frau und Partner? Wo sind meine Freunde? Lasst uns nicht an den Status quo, an das Mittelmaß gewöhnen. Das war nur die Einleitung. Weil ich möchte, dass wir darüber mal nachdenken und nicht alles schlucken, was uns das Leben so hinwirft. Mein erster Punkt ist tatsächlich, ordne deine Träume neu. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es möglich, Gott zu begrenzen in meinem Leben? Das Buch, was wir da vorne liegen haben, geht genau über das Thema. Sehr, sehr, sehr gute Lektüre. Auch gerade für Christen. Die fordern dich mal so richtig heraus, was Womack das schreibt. William Fetcher kam an solch einen Scheidepunkt, eine T-Kreuzung in seinem Leben. Dieser Junge, der jetzt schon größer geworden ist, er war bei einem Ritter als Knappen angestellt und bekleidete ihn. Und während alle anderen den linken Weg nahmen, entschied sich William an einer gewissen Stelle seines Lebens für den rechten Weg. Er bog anders ab als die Mehrheit. Er wählte den schwierigen Weg, den der unübersehbar und voller Risiken und Gefahren war. Das Versagen war nur Millimeter von ihm entfernt. Und doch wusste er, dass es sein Weg sein würde. Als jener junge William Anfang 20 war, hatte er die Chance, in die Rüstung und unter dem Namen seines Ritters, dem er diente, und der plötzlich in einer Turnierphase starb, am Turnier teilzunehmen. One moment in time, hat Whitney Houston mal gesungen bei den Olympischen Spielen. Jeder Olympionike weiß, dieser eine Moment in der Zeit ist das ganze Leben wert. Werde ich es schaffen, aufs Treppchen zu kommen danach? Werde ich allen zeigen können, welche Gabe ich habe und wie ich sie entwickelt habe? Ich glaube, jeder von uns hat diese Momente in seinem Leben. Vielleicht hattest du ihn, vielleicht kommt er aber auch erst noch. Und wenn du ihn verpasst hast, dann bitte Gott doch, dass er ihn dir nochmal gibt. Diesen Moment in deinem Leben, der alles andere wert war. Durch die Erfolge, die der Ritter vor seinem unerwarteten Ableben im Turnier erreicht hatte, konnte dieser junge Mann, William, den Sieg erringen und mit ihm die Prämie. Diese wurde schnell verkauft und zwischen ihm und den anderen beiden Knechten aufgeteilt. Doch da erinnert sich unser junger Held an das, was sein Vater ihm vor über 10 Jahren sagte. Ein Mann kann seine Sterne neu ordnen. So überredete er seine 2 Kollegen, das Geld wieder zurückzugeben und in seine Ausbildung zu stecken, in sein Training und sich nach den Sternen, in diesem Fall einem besseren Leben, auszustrecken. Eine Rüstung war wichtig. Wo steckst du fest in deinem Leben? Wo hängst du gerade? Wenn wir mal uns diese Zeit erlauben, mal alles auszuschalten und nur nachzudenken und uns zu fragen, Gott, ist das alles? Und dafür muss ich nicht erst in einer Midlife-Crisis stecken. Diese Frage kann ich mir zu jeder Zeit stellen. Gott, ist das alles? Bin ich hierfür auf der Welt? Ist das Ziel und Sinn? Und wenn du auf die Antwort kommst, nein, dann hör nicht auf zu fragen und zu suchen, weil Gott, wo ist meine Berufung? Ja, das setzt voraus, dass du tatsächlich nicht davon ausgehst, dass du zufällig hier bist. So, die Evolution entmenschlicht ja den Mensch, entwürdigt ja das Lebewesen Mensch, setzt es auf die tierische Ebene. Du bist ja eh nur zufällig hier, also ob du da bist oder weg bist, juckt ja keinen. Du hast keine Berufung, es gibt ja keinen, der dich irgendwie wollte. Das ist, was Evolutionisten glauben. Wir Kreationisten glauben, Gott hat uns geschaffen. Wie auch immer das genau war, wie wir uns das vorstellen wollen, das war für mich nie so wichtig. Für mich war und ist wichtig, da ist jemand, der hat mich gewollt. Mich und jeden anderen. Jedes menschliche Wesen auf diesem Planeten. Liebt er, hat er gewollt, geplant und erdacht und mit einer Berufung und einem Ziel ausgestattet. Und alleine das schon würde für mich allen Grund der Welt ausmachen, zu sagen, ich stamme nicht vom Affen ab. Ich bin gewollt, ich bin geschaffen. Ich unterscheide mich in allen Punkten, die relevant sind von jedem Tier auf diesem Planeten. Why? Gibt es da einen Schöpfer? Ist das alles zufällig entstanden? Und sagte mal, ja, geh doch mal hin und beobachte doch mal ein Haus über 300-400 Jahre, wenn nichts darin passiert. Und du wirst sehen, wie es zerfällt. Das macht der Zufall. Aber dann schau doch mal auf einen Haufen Steine, die du irgendwo hinlegst, ob nach 200 oder 300 Jahren aus diesen Haufen Steine ein wunderschönes Haus entsteht. Und genau das glaubt ja die Evolution letztendlich. Das ist ein gutes Bild, finde ich, dafür. Das wird nicht passieren. Die Evolution, der Zufall ordnet nicht. Aber gut, anderes Thema. Lass uns in meinen zweiten Punkt kommen. Ich habe gefragt eben noch, wo steckst du fest? Ist es ein Lebensweg ohne Hoffnung, ohne Aussicht auf Besserung? Vielleicht steckt der ein oder andere in Drogen fest. Vielleicht steckt der ein oder andere in Lügen fest oder in Alkohol, in Betrug. In Passivität, in Armut oder einfach in Reaktion, in einem reaktiven Lebensstil. All das sind Fesseln, die lassen mich nicht wachsen, die lassen mich nicht entwickeln. Wenn der erste Punkt war, ordne deine Sterne neu, ist mein zweiter Punkt, komm nach Hause. Nach einem triumphalen Einzug als Ritter in seine Heimatstadt London zur Teilnahme an der Turnierweltmeisterschaft suchte Ritter, und das war der Name, den er sich gegeben hat, Ulrich von Liechtenstein, William Thatcher eigentlich, nach seinen Wurzeln. 12 Jahre waren vergangen, seit er seinen Vater im Nebel der abfahrenden Fähre zum letzten Mal gesehen hatte. Er suchte das Gleiche, wonach sich jedes Herz auf unserem Planeten ausstreckt. Er sucht seinen Vater, den Vater. Auch wir sollten unsere Wurzeln suchen. Ich meine, die jenseits von Blutgruppe und Genen. Ich spreche von den Wurzeln zu unserem Schöpfer, zu dem Vater. Die Bibel nennt ihn dem Vater, nach dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wurde. Dem Vater, der bessere Vater ist, als jeder von uns es sein könnte. Vielleicht hattest du einen furchtbaren Vater und das Wort Vaterschaft ist an dir an sich schon für dich negativ besetzt. Dann bitte, leg das ab. Weil dann würdest du ihn verpassen. Den Vater, der es besser mit dir meint, als jeder Mensch es jemals getan hat und jemals tun könnte. Wir sollten nicht damit zufrieden sein, dass da ein himmlischer Vater ist, der uns liebt. Wie auch William sich nicht mit dem guten Rat des Vaters alleine zufrieden gab. Er wollte ihn sehen, er wollte ihn finden, wenn er noch da wäre. Wie gesagt, im Mittelalter war das nicht selbstverständlich, dass jemand 40 wurde oder 50. Und auch hier und heute stellen sich viele Menschen die Frage, ob denn der Gott der Bibel überhaupt existiert. Ich würde mir gerne mit euch jetzt einen kurzen YouTube-Clip anschauen. Ich denke, den dürfen wir auch übertragen, weil er ist aus YouTube. So haben wir das gemacht, damit online hier auch kein Bruch entsteht. Das ist sonst manchmal passiert. Schaut euch bitte an.
Ja?
Ihr seid mein Lieblingsritter. Wenn wir tösten, dann will ich immer so.
Im Frühjahr 1988 kniete ich in meinem Hotelzimmer oder in einem Hotelzimmer am See Kapernaum in Israel nieder und betete folgendes kurze Gebet. Ich sagte, Vater, im Himmel, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich auch. Gott hat dieses Gebet in den nächsten Tagen und Wochen eindrücklich beantwortet und mir ein ganz neues Leben geschenkt, dessen ganze Größe an Möglichkeiten ich bis heute noch nicht annähernd ausschöpfen konnte. Aber ich kam nach Hause und ich wusste, dass ich angekommen war. Und zu Hause darfst du sein, wie du bist. Aber zu Hause lässt man dich nicht, wie du bist. Man investiert in dich, man segnet dich, man gibt dir Rückmeldung, Korrektur, aber auch und vor allem ganz viel Ermutigung. Das ist, wie ich Kirche verstehe, das ist ein Stück Zuhause. Weil Gott hat gesagt, ich lebe in meiner Kirche, egal wie sie sich nennt, ob sie katholisch oder evangelisch oder freikirchlich heißt. Solange Gott das Zentrum ist, ist es seine Kirche. Der Vater ist in der Haus. Der Vater ist hier. Und dann kommt Identität in unser Leben. möchte euch zwei kurze Bibelstellen nennen, die ihr alle schon mal gehört habt. Beide aus dem Matthäus-Evangelium. In der ersten: Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war übrigens auch ein Taufgottesdienst, wo das gesprochen wurde. Johannes der Täufer war der Täufer und Jesus war der Täufling. Und als er dran war, kam diese Stimme für alle hörbar vom Himmel. Und ein weiteres Mal, ein paar Jahre später oder vielleicht zwei Jahre später, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung war mit seinen Freunden Jakobus und Petrus und Johannes, Jakobus und Petrus, glaube ich, waren dabei, kam wieder eine Stimme für alle hörbar, als Jesus dort Mose und Elias begegnete. Und da hieß es: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Zweimal nimmt der Vater sich das Vorrecht heraus, seinen Sohn vor allen zu bestätigen und ihm das zu sagen, was du und ich mehr hören müssen als alles sonst. Jeder von uns sehnt sich nach solchen Worten. Du bist geliebt, du bist gewollt, du machst mir Freude. Hat das dein Vater zu dir gesagt? Je öfter, desto besser. Dann bist du heute sehr wahrscheinlich eine gesunde, psychosozial gesund, begeistert, motiviert, positiv, positive Persönlichkeit. Doch viele haben das nicht gehört oder zu wenig gehört. Viele haben das Gegenteil gehört. Du kannst nichts, du hast nichts, du bist nichts. Hast linke Hände und was auch immer man so hört als kleiner Junge, als kleines Mädchen. Das macht was mit uns für ein ganzes Leben. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott, den Vater, zu uns reden lassen. Durch sein Wort, die Bibel. Weil er bestätigt uns. Immer und immer und immer wieder. Er lässt uns wissen, wie er über uns denkt. Und weißt du, wenn Jesus diese väterliche Bestätigung brauchte, Jesus, der Sohn Gottes, wie viel mehr du und ich? Wusstet ihr online, dass Jesus im Johannes 17 erklärt, dass der Vater im Himmel mich genauso lieb hat wie ihn selbst? Mich so sehr wie Jesus? Dich so sehr wie Jesus? Dich so sehr wie Jesus? Hey, ich meine, gibt es da eine Steigerung zu? Der Vater im Himmel sagt, er liebt dich so sehr, wie er Jesus, seinen eigenen Sohn, liebt. Sorry, aber da gibt es nichts mehr, was das toppen könnte in meinem Leben. Nichts mehr. Wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du nie mehr derselbe sein. Weil du weißt auf einmal, du musst dir keine Liebe mehr verdienen. Du musst auch nicht von jedem gemocht sein. Was Menschen über dich denken und sagen, ist gar nicht mehr so wichtig, weil du weißt, die wichtigste Persönlichkeit des Universums denkt so über dich. Oh, wie gut. Ich begann die Antwort auf die wichtigste Frage meines Lebens zu suchen, nämlich: Wer bin ich? Was ist meine Identität? Wer bin ich? Who am I? Wofür bin ich hier? Was soll das mit dem Leben? Ich war 20 Jahre alt. Und diese Frage war in mir permanent. Wofür das alles? Ich habe so viel gesehen, auch schon mit 20. Dinge, die man nicht sehen sollte. Ich habe mich gefragt, wofür? Was ist das? Was ist das Ziel von all dem? Und in den letzten 33 Jahren habe ich Antworten gefunden. Und ich finde immer noch weitere gute Antworten. Antworten, die mich verändert haben, mehr als ich je gedacht hätte, dass es möglich sei. Aber die Kernantwort, um die sich alle anderen einreihen, ist: Ich bin ein vielgeliebter Sohn meines Vaters im Himmel. Das ist die wichtigste Antwort meines Lebens. Und seit ich die gefressen habe, Leute, ich sage gefressen, sind viele Fragen nicht mehr so wichtig. Menschen können mir nicht mehr so leicht so wehtun. Es ist alles relativ unwichtig im Vergleich zu dieser Wahrheit. Weil aus dieser Wahrheit erschließen sich unzählige andere Wahrheiten. Und je mehr ich das begreife, desto mehr Frieden und Freude legt sich auf mein Leben. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Krise und Chance. Ordne dein Leben neu, war der erste Punkt. Komm nach Hause, war der zweite. Und Krise und Chance, darüber reden wir jetzt noch kurz. Weil die Krise schüttelte William durch. Die Begegnung mit seinem Vater deckte nämlich schließlich seinen Betrug auf. Statt den letzten Gegner ehrenvoll im Turnier zu schlagen, schlug der ihn mit Hinterlist und Tücke. Da gebrauchte die alte Lüge von William, der sich ja unter falschem Namen für einen Ritter ausgegeben hatte, der er nicht war. Seine Maske fiel und plötzlich erkannten alle, wer er wirklich war. Ich habe herausgefunden, dass es ein guter Moment ist, wenn die Masken fallen. Ich meine, ihr müsst sie alle aufhalten, gerade jetzt. Okay, ihr online seid entspannt, ihr habt gerade keine auf, hoffentlich. Aber ich rede von anderen Masken, ihr ahnt es schon, lasst sie bitte an, sonst kriegen wir Schwierigkeiten hier. Aber es gibt Masken, weißt du, die sind viel schlimmer als die Masken, die wir jetzt anhaben. Masken, mit denen wir versuchen zu gefallen, dazu zu gehören, Anerkennung, Liebe zu bekommen. Masken, die so unterschiedlich aussehen, wie wir als Menschen sind. Und doch alles eins gemeinsam haben. Es sind nur Masken. Es ist nicht real, es ist nicht, wer wir wirklich sind. Wir belügen uns selbst und andere. Und bekommen nicht mal das, was wir eigentlich wollen. Weil immer die Angst da ist, was, wenn sie sehen, wer ich wirklich bin. Als ich Jesus als meinen Retter angenommen hatte, fielen meine Masken eine nach der anderen. Die fielen nicht alle am selben Tag, auch nicht alle im selben Jahr. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich heute sogar hier und da noch eine an. Will ich nicht ausschließen. Alte Schuld kam wieder hoch und ich musste mit ihr umgehen. Hier und da war wieder Gutmachung angesagt. Ich ging damals nicht so gut mit Frauen um, mit 20. Und hatte mich bei der einen oder anderen zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten für das, was ich getan habe, was falsch war. Und andere Dinge, wo ich Briefe geschrieben habe und Dinge getan habe, um zu sagen, Leute, ich meine das ernst, ich will Klarheit, ich will aufräumen in meinem Leben. Aber über all dem lag Gottes absolute Vergebung auf meinem Leben und fing an, mich von innen heraus zu ändern. Das waren nicht die, du sollst, du musst, du darfst nicht regeln, die Christen ja oft so, oder Leute oft so mit Christentum verbinden. Das war gar nicht der Punkt. Ich erinnere mich noch, wie gestern, als ich das erste Mal wieder ins Easy ging, der Ort, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wo ich Anke kennengelernt habe, gell? Wo viele gute Sachen auch passiert sind, aber es war nicht mehr der Ort, wo ich dazugehörte. Und das musste mir keiner sagen, steht ihr? Keiner musste mir verbieten, als Christ geht man nicht in die Disco. Nee, ich bin da hingegangen und habe gemerkt, es ist nicht mehr der Ort, wo ich hingehöre. Es ist einfach nicht mehr der Ort. Das, was die Leute da alle suchen, das brauche ich nicht mehr. Dieser Prozess des Maskenfallens ist nie zu Ende gegangen. Hat mich aber schon so sehr verändert, dass Menschen, die mich mehrere Jahre nicht gesehen haben, das Gefühl haben, einen anderen Menschen vor sich zu sehen. Dabei bin ich jetzt eigentlich nur der, der ich schon immer war. Da, wo nach einer Entscheidung für Christus nicht diese Form des Zerbruchs zugelassen wird, bleibt selbst ein Leben als Christ oberflächlich und fruchtleer. Das gehört dazu, dass Gott mich verändern darf. Und das rufe ich jetzt gerade den Täuflingen zu. Die Taufe ist ja nicht eure Rettung. Ihr habt längst eine Entscheidung für Christus getroffen. Ihr habt euer Leben Jesus gegeben. Und das darf man sehen. Ihr müsst nicht mit der Flotte mitschwimmen, die in alle möglichen dummen Richtungen unterwegs ist. Ihr dürft gegen den Strom schwimmen, weil nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und vor allem geschieht auch dann der zweite Teil, nämlich die Erhebung durch Gott. Gott erhebt seine Kinder. Das müssen wir nicht selbst tun. Gott macht es. Lies mal die Sprüche. Lies Sprüche 3, habe ich heute Morgen gelesen. Wow, einfach nur amazing. Was Gott denen zusagt, die ihn fürchten und die treu sind. Nun, in dieser Krise steckt eine Chance und die wollen wir uns jetzt anschauen. Das ist der zweite Ausschnitt. Diesen Teil habe ich leider nicht in Deutsch gefunden, aber ich habe einen gefunden mit englischen Untertiteln. So können die ein bisschen Englisch können, zumindest verstehen, worum es geht. Ich sage dazu auch gleich dann noch ein paar Worte. Viel Freude damit. Kirchen nie vorgestellt, wie diese drei Gestalten oder vier Gestalten, die da um William standen. Die Schmiedin mit ihren Hämmern bereit, jeden zu erschlagen, der zu nah an ihren William kommt. Dann der kräftige Knecht und der Rothaarige und noch dieser ein bisschen intellektuelle Typ. Alle standen vor, was ihr nicht sehen konntet. Die wurden beworfen mit Eiern, mit faulem Obst. Und die fingen das ab. Diese vier crazy people. Die vier verrückten Freunde, die gaben alles für ihren William. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich, ja, das ist Gemeinde. Genau das ist, wie ich mir Gemeinde vorstelle. Gemeinde heißt nicht, wir sind alle perfekt und alle machen es richtig. Nee, wir alle machen Fehler, wir alle versagen. Aber da gibt es Leute um uns herum, die uns deswegen nicht fertig machen, wie es woanders normal ist. Sondern es sind Leute, die stellen sich vor uns und sagen, hey, weißt du, der hat voll daneben gehauen. Und weißt du was, ich kenne sein Herz. Das ist ein guter Mann, das ist eine gute Frau. Das ist ein vielgeliebter Sohn, eine vielgeliebte Tochter Gottes. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie trefft. Trefft mich. Ich weiß nicht, ob das dein Bild ist von Gemeinde. Und meins ist es. Wo immer wir das vor Augen haben, glaube ich, laufen Dinge richtig. Und weißt du, so wie der knappe William in einem Augenblick vom Königssohn zum Ritter Sir William geschlagen wurde, so will uns auch der König Jesus Christus in den geistigen Adelstand erheben. Hätten wir andere Zeiten, würde ich hier mit einem Schwert stehen. Ich würde sagen, jeder, der das auch praktisch, plastisch fühlen möchte, dir gebe ich den Ritterschlag an seiner Stelle. Er ist der Ritterschläger, nicht ich. Ich kann es nur ausdrücken als Symbol. Wir haben das oft gemacht hier. Und es hat vielen viel bedeutet. Es ist eine Aufwertung. Es ist eigentlich eine Bewertung, weil das ist, wer wir sind als Christen. So sieht Gott uns von dem Moment an, als wir uns für Christus entschieden haben. Egal, was wir noch für Fehler machen werden und wie unperfekt wir sind. Das ist der Stand, den wir haben. Ich sage das immer wieder. Im britischen Könighaus, damals, ich weiß, einige sind ja jünger, aber als Diana und Prinz Charles geheiratet haben und dann kamen die Jungs. Und das war anders. Was waren das am Anfang? Das waren Rotzlöffel. Das waren kleine Buben, wie alle anderen Buben auch. Aber was waren sie auch? Sie waren Prinzen von der ersten Sekunde an. Hatten sie den Stand eines Prinzen, eines Königssohns. Genau wie du und wie ich. Nur ist unser König nicht irgendein König, sondern der König der Könige und der Herr der Herren. Und er gibt uns diesen Stand. Das ist, was die Bibel über uns sagt. Das ist nicht meine Idee. Aber als ich das rausgefunden habe, ich sagte dir, das habe ich mir nie mehr rauben lassen. Menschen rauben Würde von anderen Menschen. Das ist für einige scheinbar ein Sport und Hobby. Je schlechter ich jemand anderen darstelle, desto besser sehe ich hier aus. So lebt die Welt, so leben viele draußen. So, das erlebst du auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Aber hier in der Kirche sollte es andersrum laufen. Jesus sagt, wenn du einen anderen erhöhst, dann stehst du höher. Das ist ein ganz anderes Denken. Wenn du dich demütigst, dann siehst du gut aus. Du verzichtest auf dein Recht oder auf Rache oder auf all die Dinge, dann kommst du mir näher. Dann verwandelst du dich in die Persönlichkeit, vor der der Himmel kniet. Versteht ihr? Engel sind gesandt, um uns zu dienen. Überleg mal. Wow. Nur mit ihm, mit dem König aller Könige, kann es mir und dir gelingen, dass wir unsere Sterne neu ordnen. Für eine zweite Chance würden viele Menschen viel geben. Noch einmal von vorne anfangen, ja, das wäre super. Und genau das bietet Gott uns an. Ein Restart, ein Neustart. Und nicht nur einmal. Ich kenne Leute, die haben das oft gemacht, immer wieder. Weil sie wieder zurückgefallen sind in alte Verhaltensmuster und haben gemerkt, nee, das ist nicht, wer ich wirklich bin. Und Gott sagt, er vergibt. Sogar das 10., sogar das 100. Mal. Und das setzt dich wieder in die Würde und in den Stand hinein, der dir gehört. Weißt du, er selbst hat die geistliche Sternenkarte für unser Leben. Er hat einen Plan, der voll ist mit Sinn, mit Ziel, mit Freude, mit Segen für jeden Einzelnen von uns. Er weiß genau, warum du hier bist. Und wenn du es noch nicht weißt, gib nicht auf, es herauszufinden mit ihm. Du wirst die Antwort nur bei ihm finden. Menschen werden dir das nicht sagen. Die können dir vielleicht einen Schubs geben in die eine oder andere Richtung, aber letztendlich hat er die Antwort. Er gibt sie mir, wenn ich mit ihm rede. Ich fasse zusammen. Ordne deine Träume neu und komm nach Hause. Und mach die Krise zur Chance. Wo stehst du heute? Wie heißt die T-Kreuzung deines Lebens? Das große Geheimnis ist, dass dein Leben sich nicht verändern wird, wenn du deine Entscheidung nicht veränderst. Wenn du alles so weiter tust, wie du es bisher getan hast, wirst du bis zum Ende deines Lebens auch keine anderen Ergebnisse und Früchte sehen, als die, die du bisher hast. Wir alle sind das Ergebnis unserer gestrigen Entscheidungen. Heute sind wir das, was wir gestern entschieden haben. Ob bewusst oder unbewusst, ist eine andere Frage. Wer uns beeinflusst hat, ist auch eine andere Frage. Deswegen sagt Gott, ja, lass mich dich beeinflussen. Dann triffst du gute Entscheidungen. Und dann geht dein Aktienkurs, den Aktienkurs deines Lebens sozusagen, in die richtige Richtung. Weil er sagt, mit dir soll es nur aufwärts gehen und nie bergab. Und die meisten führen so ein Leben, weißt du? Ein ganz schlechter Aktienkurs. Immer rauf und runter und up und down. Tritt heraus aus Mittelmäßigkeit und Kleindenken. Weck das Kind in dir auf, das tief in sich sicher weiß, ich bin etwas ganz Besonderes. Mit 5, 6 wusstest du das noch. Jedes Mädchen wusste, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist. Und jeder Junge, dass er eigentlich ein Ritter ist. Oder? Das wussten wir. Zu einer gewissen Zeit in unserem Leben wussten wir das. Und irgendwann haben uns Leute gesagt, was wir alles nicht sind. Und irgendwann haben wir geglaubt, dass die Leute wohl recht haben müssen. Und haben Dinge verloren, die eigentlich gut waren und richtig waren. Vielleicht hat dir dein irdischer Vater das nie gesagt. Vielleicht hat er dich das Gegenteil wissen lassen und du hast ihm geglaubt. Doch heute ruft Gott persönlich. Er ruft zu dir von Herz zu Herz. Er ruft, du bist kostbar, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist angenommen. Du bist eine großartige Frau, du bist ein großartiger Mann. Ich habe einen Plan für dein Leben. Vertrau dich mir an und ich will dich sicher zum Ziel führen. Das ist, wie er ist. Gott liebt dich. Gott liebt dich, Oksana. Gott liebt dich, Andreas. Gott liebt dich, Summer. Er liebt die Corinna, die hier sitzt. Er liebt den Daniel, den Elias, den Michel, die Anke, den Caleb, den Jules, Dr. Jules, die Edith. Und du kannst jetzt all deinen Namen kannst du hier ansetzen. Den Peter. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Die Sache ist geklärt. Die brauchst du nicht hinterfragen. Die steht. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ob wir diese Liebe empfangen oder ob sie an uns abperlt als ein religiöser Gedanke, der ganz nett ist und der ja. Ne. Du bist eine vielgeliebte Tochter und ein vielgeliebter Sohn. Das ist, wie Gott über dich denkt. Und Herr, ich danke dir, dass du keinen hier übersiehst. Keinen hier und auch keinen, der online dabei ist. Ich segne jeden, der hier jetzt zuschaut. Und vielleicht ist es das erste Mal, dass du solche Worte hörst. Ich bete, dass Gott dein Herz öffnet und dass Gott dir heute in einer Art und Weise begegnet, wie du es nie erlebt und auch nie erwartet hast. Denn er ist größer als unsere Erlebnisse, als unsere Erfahrungen, als unsere Erwartungen. Viel größer als jede Religion, auch jede christliche Religion. Christsein heißt nicht Religion, sondern Christsein heißt Beziehung mit Gott. Und wenn du hier bist, hier oder zu Hause und sagst, ich habe diese Beziehung nicht, ich bin vielleicht in der Kirche Mitglied, vielleicht sogar im Kirchenvorstand, vielleicht sogar Pfarrer, das heißt noch gar nichts. Wenn du keine Beziehung zu ihm hast, die lebendig ist, dann möchte ich dich und sie einladen, ein Gebet zu sprechen, das alles ist, was du brauchst. Du brauchst, wir brauchen uns nie wiedersehen, brauchst nie mehr in diese Kirche zu gehen oder in irgendeine Kirche, sondern Beziehung heißt erstmal, er und ich. Wenn das geschehen ist, kommen viele Dinge hinten an, die ich will, weil sein Geist in mir eingezogen ist. Aber erstmal ist das der Startpunkt. Und dann fängt Gott an und führt mich. Und wer das möchte, wer sagt, ja, ich möchte heute mein Ja zu Gott haben. Ich möchte heute, dass alles, was zwischen mir und Gott im Weg steht, und da stehen Dinge im Weg, die Bibel nennt das Sünde, nämlich alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, was die Bibel eigentlich sagt, lass es sein. Und wir haben es gemacht, wir alle haben so Dinge gemacht. Wir haben gelogen, wir haben betrogen. Egal in welcher Hinsicht, eine Lüge reicht und ich bin getrennt von Gott. Und wir alle haben in der Regel viel mehr getan als einmal gelogen. Wir haben betrogen, wir haben gelogen, wir haben vielleicht geflucht, wir haben falsche Worte gebraucht, wir haben Leute schlecht behandelt, schlecht über andere gedacht, sexuell gesündigt, wie auch immer. Alles, was wir getan haben in dieser Richtung, trennt mich von Gott. Und Gott sagt, ich möchte es wegnehmen, damit zwischen uns kein Haar mehr passt. Okay? Und deswegen beten wir das Gebet. Die Bibel nennt das Buße. Buße heißt, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Das ist, was er hören muss. Und er verspricht jedem, der das von Herzen sagt, vergibt er alles. Das heißt, du kannst hier heute rausgehen, wie du seit deiner kleinsten Kindheit an nicht mehr warst. Völlig frei von Schuld. Völlig vergeben. Völlig gerecht vor Gott. Okay. Wer das möchte, heb doch mal eine Hand zu Gott. Und sprich mir folgende Worte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. und ich bringe dir jetzt all meine Sünden. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Wasch mich rein davon. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Denn du hast versprochen, dass du mir vergibst. Und ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Das war's. Das war das wichtigste Gebet deines, ihres Lebens. Und jetzt schauen Sie, was passiert. Verbringen Sie jeden Tag mit Gott. Fangen Sie morgens an, lesen Sie ein paar Verse in der Bibel. Fangen Sie im Neuen Testament an, vielleicht im Johannesevangelium. Und dann sprechen Sie mit Gott wie mit Ihrem besten Freund. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Keine religiösen Gebete, bitte nicht. Gott langweilt sich, wenn wir immer dieselben Worte sagen. Sprich von Herzen mit ihm. Sag, Papa, ich hab dich lieb. Papa, ich bin so froh, dass du jetzt ein Teil meines Lebens bist. Papa, ich brauche dich so sehr. Er liebt diese Worte und er reagiert drauf. Segnungen werden fließen und Dinge kommen in Ordnung. Und Gutes passiert in euren Familien, Gutes passiert im eigenen Herzen. Wiederherstellung geschieht und wir ordnen unsere Sterne neu nach seinem Sternplan für unser Leben. Weißt du, Gott wartet darauf, von dir diesen einen Satz zu hören. Ich bringe euch Neuigkeiten von eurem Sohn. Er ist jetzt ein Ritter. Er hat seine Sterne neu geordnet. Wenn wir so nach Hause kommen, zu ihm, in unserer nächsten Zeit mit Gott. Gott, ich habe es kapiert. Gott, ich bin angekommen. Ich habe meine Sterne neu geordnet mit dir zusammen. Jetzt fängt mein Leben erst richtig an. Weißt du, Gott träumt von dir. Nicht nur jener junge Mann hatte einen Vater, den liebte und das Beste für seinen Sohn wollte. Er hat die ihm so kostbaren Jahre mit seinem Sohn geopfert, um ihm eine bessere Zukunft zu geben. Dein himmlischer Vater hat noch viel mehr als das getan. Er hat seinen einzigen Sohn für dich und für mich einen grausamen Tod sterben lassen, damit wir eine echte Zukunft haben. Er hat uns mit Jesu Tod und Auferstehung ein völlig neues Leben ermöglicht. Wir müssen es nur aufnehmen und einige haben das heute Morgen getan. Das ist dein Moment. Wenn du das getan hast, melde dich doch gerne. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an pastor@ccclm.de und sag, ich habe mich für Jesus entschieden. Einfach, ich freue mich dann. Und schick dir auch, wenn du die Adresse dazu schreibst, auch noch eine Kleinigkeit zu. Aber ich freue mich auf jeden Fall mit dir und bete die nächsten Tage für dich. Finde heraus, was der Traum Gottes für dein Leben ist und ordne die Sterne deines Lebens neu. Und ich verspreche dir, das war, oder vielleicht ziehst du das auch erst hinterher und machst es später, das wird dann die beste Entscheidung deines Lebens. Du hast den Weg nach Hause gefunden. Ich mag das Bild. Er steht da vor seinem Vater und hat es geschafft. Und jetzt freue dich an der Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater. Das ist das Bild, was das für mich ausdrückt. Wenn ich mit meinem Papa zusammensitze, bei uns in unserer Besprechungsecke auf der Couch, wo ich gerne meine geistigen Zeiten habe, er ist da. Er und ich zusammen. Wir sprechen Dinge durch, wir denken Dinge durch, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen. Wir freuen uns aneinander. Heute Morgen hatte ich so eine Zeit, weißt du, lange vom Gottesdienst. Ich habe geheult, ich habe gesungen, ich habe gelacht. Und ich war einfach nur so froh, dass er mein Papa geworden ist. Ich sag dir, es macht den Unterschied. Ja, ich bin durch mit meinem Thema und danke, dass ihr euch so lange zugehört habt. Ich weiß, das war nicht ohne Anstrengung, gerade für die Jüngeren hier heute. Danke, ihr wart toll, echt, alle miteinander. Wen das interessiert, ich habe ein Handout gemacht zu dieser Predigt, die gibt es am Mittwoch, wenn der Newsletter rausgeht. Wenn du noch nicht angemeldet bist zu unserem Newsletter, einfach auf unserer Website, kannst du dich eintragen, kannst dich auch jederzeit wieder austragen, kostet nichts, aber dann kriegst du diese Info am Mittwoch und kannst das nochmal nachlesen. Das sind auch, glaube ich, die Stellen dabei von den Filmausschnitten, die wir haben. Die Links sind dabei, genau, für YouTube, falls du sie nochmal sehen möchtest. Ja, ich übergebe jetzt noch meine liebe Frau. Und wir sehen uns dann gleich wieder.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.